Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Mut zur Marke Ich. Heute zu Gast Katja Keveritsch. Katja ist ausgebildete Journalistin und sie ist vor allen Dingen Autorin. Wir kennen uns privat, Katja, deswegen freue ich mich ganz besonders, dass er heute Halbspiel für uns zwei beide. Wir kennen uns über den Sport, sind verbunden, du hast drei Kinder, ich habe zwei Kinder. Du bist einen großen Tacken jünger als ich. Du bist 43 Jahre jung, nur noch bis morgen.
53. Ich muss dich leider korrigieren. 53 tatsächlich schon, Anja, aber ja.
Habe ich das nicht gesagt? Also ich meinte 53, ja, jung. Und du hast, ist ja hier ohne Video, ne? Und du hast drei Bücher geschrieben. Und ja, ich freue mich sehr, dass du zu Gast bist, Katja, weil dein Werdegang finde ich ganz besonders spannend. Nämlich mit dem Hintergrund, dann irgendwann den Mut zu haben, zu sagen, so, und jetzt werde ich Autorin und jetzt schreibe ich Bücher in der Belletristik. Drei Bücher, das vierte ist schon fertig, wird jetzt bald veröffentlicht und du hast große Erfolge damit. Und das muss ich jetzt einfach nochmal an den Anfang stellen, bevor du das Wort bekommst. Nämlich, ich mache ja Coachings und ich finde immer wieder in den Pausen Gespräche sehr spannend, wo wir uns auch über Literatur austauschen. Und immer mehr begegnen mir jetzt Frauen, die sagen, ich habe neulich ein gutes Buch gelesen. Die Autorin heißt Katja Keveritsch. Und dann sage ich immer, ja, die kenne ich gut. Also, heute bist du hier zu Gast. Herzlich willkommen, Katja.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr.
Katja, du hast dir im Vorgespräch verraten, das weiß ich ja auch von dir, du bist ausgebildete Journalistin und ich fange zu Anfang immer gerne mit dieser Frage an, wie bist du denn zu der geworden, die du bist? Also wenn du mal so ein Schlaglicht auf deinen Werdegang wirfst, das würde ja mich sehr interessieren immer.
Ja, also ich finde, das ist eine total spannende Frage und ich glaube, wenn ich das so einmal komprimiert sagen müsste, könnte ich sagen, dass ich das bei mir in drei Phasen unterteilt. Es gibt einmal die Phase vor den Kindern, es gibt die Phase mit den Kindern und es gibt die Phase nach den Kindern. Und Schriftstellerin bin ich eigentlich erst jetzt in dieser Phase nach den Kindern geworden. Vorher habe ich studiert, ich habe Ethnologie und Afrikanistik studiert. Ich komme aus einem kleinen Dorf in Friesland, aus dem ich immer schon raus wollte. Ich bin um die Welt gereist und da lässt sich so ein bisschen auch meine Vorliebe für dieses Studium, die kommt daher, das lässt sich damit erklären. Danach habe ich ganz klassisch volontiert in einem Verlag, habe da gearbeitet danach, bin übernommen worden in einer Redaktion und dann bin ich schwanger geworden. Und dann, also meine Kinder sind jetzt, mein Ältester ist über 20, also mehr als 20 Jahre her. Und damals war das immer noch ein bisschen schwierig, ne, mit Kita-Plätzen, mit Betreuung. Und ich habe mich auf einmal in einer Rolle wiedergefunden, in die ich nie wollte, und bin trotzdem da gelandet und war auf einmal Mutter und Hausfrau und bin zu Hause gewesen mit drei Kindern. Mhm. Und das hat sich eigentlich erst jetzt so vor 10 Jahren wieder verändert, dass ich wieder mehr ins Berufsleben eingestiegen bin. Und dann bin ich Autorin geworden jetzt letztlich.
Da ist ja jetzt schon gleich in diesen ersten Sätzen so viel drin. Ich war bei der letzten Lesung deines Buches, wo du uns ja auch mitgenommen hast über genau deine Entwicklung. Und ich fand das hochspannend, wie du erzählt hast, wie du zum Beispiel als junge Frau in Indien gereist bist. Ich gesagt, Mensch, aus einem kleinen Dorf in Friesland macht sie sich auf in diesem Subkontinent, damals ja noch ohne, so wie wir jetzt angebunden sind, WhatsApp gab es so nicht, ne?
Ja.
Hat sich da wiedergefunden. Ja, woher hast du den Mut genommen, das einfach zu machen, dich da aufzumachen?
Ich glaube, das hatte für mich gar nicht viel mit Mut zu tun, tatsächlich. Ich glaube, es war eher dieses Bedürfnis, wirklich aus dem Dorf rauszukommen. Da war einfach nicht viel. Also Tourismus gab es in Friesland, aber ansonsten darüber hinaus nicht viel. Und von daher war immer klar, dass ich raus muss und weggehen muss. Und zu reisen war dann der erste Schritt. Also nach dem Abitur habe ich mich mit meiner Freundin zusammengetan und dann haben wir so eine Weltreise gemacht. Und auf dieser Reise, Reisen bildet, ja, das weiß man ja, ist dann halt die Idee entstanden zum Studium. Und danach kam wirklich dann immer ein Schritt nach dem anderen. Und dass ich schreiben wollte, das wusste ich tatsächlich immer schon. Also ich schreibe, seit ich das kann, seit ich das in der Schule gelernt habe. Ich habe als kleines Mädchen, ne, mit 7 Jahren, habe ich so meine ersten Bücher selbst gemalt und habe dann so ein Wortsätze darunter geschrieben, Elefant. Und so fing das Ganze an und Schreiben war wirklich immer, immer, immer schon Teil. Und Ethnologie und Afrikanistik habe ich studiert, weil ich etwas wollte, über das ich schreiben kann. Also mir haben damals ganz viele abgeraten, Journalismus zu studieren, weil sie meinten, naja, da lernst du das Handwerkszeug, aber das lernst du später auch in der Redaktion. Lern doch lieber irgendetwas, studier irgendwas, über das du später schreiben kannst. Und Ethnologie und Afrikanistik hat mich interessiert, darum habe ich das studiert und danach eben das Volontariat gemacht, um dann das Handwerkszeug zum Schreiben zu lernen.
Und war das im Nachgang eine richtige Entscheidung? Also konntest du dann und hast du dann darüber geschrieben? Weil ich habe noch keinen deiner Belletristikbücher jetzt gelesen, die in Afrika gespielt haben bisher, in Frankreich.
Das stimmt, das ist total richtig. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Also auch dann später in den Redaktionen, in denen ich gearbeitet habe, habe ich über alles Mögliche geschrieben, aber tatsächlich nie über Afrika und auch nie über großethnologische Themen. Nichtsdestotrotz habe ich das Studium sehr geliebt und war sehr, sehr glücklich, dass ich mich dafür entschieden habe, einfach weil es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, so. Aber meine Magisterarbeit am Ende habe ich zum Beispiel damals geschrieben über die deutsche Berichterstattung zum Genozid in Ruanda. Und ich habe mich da eigentlich immer schon mit dem Schreiben an sich auseinandergesetzt. Also wie schreiben wir über Dinge? Was ist dabei wichtig? Und das war eigentlich das, was mir später dann auch jetzt als Schriftstellerin hilft, ne? Was ist das Schreiben? Wie schreiben wir über Dinge? Dieser Blick, den mir die Ethnologie dafür geöffnet hat, zu reflektieren, ne, immer mehr zu versuchen, zumindest immer unterschiedliche Perspektiven mit einzubeziehen, dafür hat es mir sehr geholfen.
Also, das finde ich nochmal einen wichtigen Aspekt, auch im Sinne von Ausrichtung. Im Coaching werde ich oft gefragt, so wie kann ich denn jetzt meinen nächsten Karriereschritt tatsächlich vollziehen? Was ist jetzt dran? Was ist jetzt wichtig? Und ich hatte eben gerade tatsächlich vor unserem Gespräch solch ein Coaching. Und ich finde diese Zielorientierung wichtig, trotzdem auch immer die sich in die Breite aufzustellen. Und wir wissen manchmal nicht, wofür wir uns da entschieden haben, weil unser Herz daran hängt, uns dann auch nie im Nacken kämpfen kann. Ne? Also gibt es ja so ein schönes Beispiel von Steve Jobs. Ich glaube, der hat mal einen Kalligrafiekurs gemacht und wurde gefragt, warum machst du denn das? Und sagt, da weiß ich nicht, aber ich habe viel Freude dran. Und später hat er gesagt, jetzt weiß ich warum, weil es mir in meiner Designtätigkeit hilft. Ne? Also das ist ja ein bisschen so, was du jetzt da auch berichtest.
Ja, absolut. Also, ja.
Ich finde spannend, was du sagst mit diesen drei eben, also drei Bereichen. Also das war so sehr vor den Kindern, dann kamen die Kinder. Und du hast eben schon mal so ganz zart Einblicke gegeben da warst du auf einmal in einer Rolle, die wolltest du nie haben. Ich weiß, dass du eine leidenschaftliche Mutter bist mit drei tollen Kindern. Also du hast die Rolle toll gestaltet, aber das weiß man ja auch nicht am Anfang, dass man das so hinkriegt. Wie war das denn so? Und was hat das für Auswirkungen dann auf deinen beruflichen Werdegang gehabt?
Also ich habe eine ganze Weile gebraucht, um zu erkennen, dass das eigentlich gar nicht das ist, was ich will. Ne? Am Anfang mit dem ersten Kind, da war ich natürlich auch erstmal wahnsinnig happy. Ich hatte ein gesundes Kind. Wir sind mitten aus der Stadt, da haben wir am Anfang gewohnt, vierter Stock ohne Fahrstuhl. Das war mit Kind echt beschwerlich. Wir sind dann rausgezogen, haben uns ein kleines Häuschen gegönnt mit einem kleinen Garten. Ich hatte ein gesundes Kind, ich hatte eine Ehe, die funktionierte. Eigentlich war alles toll. Und ich habe dann eine ganze Weile gebraucht, um mir einzugestehen, dass es mich trotzdem nicht erfüllt hat und trotzdem nicht glücklich gemacht hat. Und das war damals tatsächlich noch was anderes als heute. Also heute, wo man viel offener darüber redet, ne, über solche Dinge wie Regretting Motherhood oder sowas, das war damals einfach noch überhaupt kein Thema. Ich habe mich immer gefragt, was stimmt denn mit mir nicht? Ne? Alles ist toll, alles ist super. Ich habe noch zwei weitere Kinder bekommen und trotzdem war da immer irgendwas, was gefehlt hat. Und ich habe eine ganze Weile eben gebraucht, um mir klarzumachen, was mir wirklich fehlt, ist, das bin ich. Ich als erwerbstätige Frau, das, was ich über das Muttersein hinaus sein möchte und was ich auch eigentlich bin. Ich liebe meine Kinder über die Maßen und ich finde, das Tolle am Kinderhaben sind die Kinder. Was nicht toll daran ist, sind oft die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Aber bis mir das klar war, hat es tatsächlich eine ganze Weile gebraucht. Ich weiß, als mein Ältester damals halt noch klein war und wir rausgezogen sind aus Hamburg ins Umland, da habe ich einen Kita-Platz für ihn bekommen. Der war nachmittags von 3 bis 5. Und ich meine, das ist zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Was macht man damit, ne? Also mit Hinbringen und Abholen waren es noch nicht mal 2 Stunden. Damit kann man eine Runde spazieren gehen oder vielleicht mal in Ruhe duschen, aber keinen Job ausüben. Und das war damals tatsächlich schwierig. Und ich habe lange, lange gebraucht, bis mir klar war, was es eigentlich ist, was mir gefehlt hat und das auch voneinander zu trennen. Meine Liebe zu den Kindern, die davon unberührt ist und dass ich trotzdem auch weiterhin als Frau existiere, als Mensch. Die ich Anerkennung brauche, gesellschaftliche Teilhabe, die ich einfach einen Beruf möchte, in dem ich mich austoben kann, in dem ich kreativ sein kann. Und das waren zum Teil echt schwierige Jahre. Und bis ich das dann, also als ich das dann herausgefunden habe, habe ich zunächst angefangen, freiberuflich zu arbeiten als Journalistin und habe da aber auch nur die Lücken gefüllt, die der Familienalltag mir erlaubt hat. Ne? Also ich habe mal meinen Laptop gehabt, habe mich an den Küchentisch gesetzt, aufs Sofa gesetzt, irgendwo hin, wo Platz war, habe alles wieder eingeräumt, wenn die Kinder gekommen sind. Und ich hatte tatsächlich keinen Raum. Also im übertragenen Sinn, aber auch ganz wortwörtlich. Ich hatte kein eigenes Büro, keinen Schreibtisch, gar nichts und bin immer nur in die Lücken reingerutscht, die so da waren.
Ist anstrengend, klingt anstrengend.
Ja.
Kenne ich tatsächlich auch. Und vor allen Dingen, bevor wir gucken, wie bist du da rausgekommen, würde ich gerne nochmal auf diesen Satz kommen, den du gesagt hast. Also Kinder haben ist das eine, wunderschön, teile ich. Ja, das ist, würde ich, also beste Entscheidung meines Lebens. Ja. Aber diese gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Und ich erlebe die heute auch leider immer noch nicht wirklich so verändert, dass man sagen kann, das ist ein Spaziergang. Ja? Also die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, gerade in Deutschland, obwohl die rechtlichen Rahmenbedingungen besser sind, als sie je waren, trotzdem sind ja Anforderungen sehr stark da. Wie hast du das damals erlebt?
Naja, also bei mir war es damals so, also ich habe als Journalistin gearbeitet, hatte eine Vollzeitstelle und als ich dann mein Kind bekommen habe, hat mein Verlag mir gesagt, ich darf sehr gerne zurückkommen in Vollzeit. Teilzeit, das würden sie nicht machen, das würde nicht funktionieren, das hätte sich für sie als ja nicht wirklich praktikabel herausgestellt. Man müsste ja auch so viel absprechen und sich besprechen und das würde nicht funktionieren. Ich könne also zurückkommen, aber in Vollzeit. Und das funktioniert natürlich nicht. Zwei Erwachsene, die in Vollzeit arbeiten und ein Kind, wer kümmert sich denn dann? Zudem hatten wir lange Anfahrtswege zu unseren Arbeitsstätten. Das geht nicht. Also das weiß man ja, heute weiß man das, ne? 42-Stunden-Wochen plus Sorgearbeit geht nicht. Also man hätte irgendwas ändern müssen und die Rahmenbedingungen waren nicht da. Wir haben keinen Kita-Platz, keinen Kindergartenplatz bekommen, der das abgedeckt hätte. Es gab keine Möglichkeit für meinen Mann auch zum Beispiel zu reduzieren und zu sagen, okay, dann gehe ich in Teilzeit. Diese Möglichkeit gab es vor 20 Jahren einfach noch nicht. Und dementsprechend sind wir genau in diesem klassischen Rollenmodell gelandet. Ne, mein Mann ist arbeiten gegangen, mehr arbeiten gegangen, weil auf einmal gab es ja zusätzliche Menschen, die versorgt werden mussten. Und ich war zu Hause.
Und nicht glücklich zu Hause, weil dir ein Teil gefehlt hat. Ne? Ja.
Ja,
und
genau.
wie bist du rausgekommen? Also du hast gesagt, ich habe lange gebraucht, bis ich das gemerkt habe. Ich habe mich auf die Suche gemacht. Es war keine einfache Zeit. Wie hast du es denn gemerkt? Was hat dir denn dabei geholfen?
Also zunächst diese Freiberuflichkeit, damit habe ich halt angefangen und habe zwar Lücken gefüllt, nichtsdestotrotz habe ich aber wieder ein bisschen gearbeitet und habe die Freude am Schreiben wieder entdeckt. Und das war zumindest ein erster Schritt in die richtige Richtung, würde ich sagen. Und mir war da aber auch noch nicht so klar, dass es nicht reicht, ne? Dass ich mehr Raum damit einnehmen muss, dass dieses Lückenfüllen mich letztlich genauso wenig glücklich macht, wie das gar nichts zu tun. Und bei mir, ja, ging es tatsächlich über ein großes Hindernis, über ein Burnout. Ich hatte dann einen Burnout und das war für mich die Wende zu sagen, okay, so geht's offensichtlich nicht weiter. Ich muss etwas ändern. Und da bin ich dann tatsächlich in die Reflexion gegangen und habe ganz viel, also Zäsur betrieben, habe innegehalten. Mir blieb ja auch gar nichts anderes übrig. Und habe dann reflektiert und mich gefragt, okay, was ist hier eigentlich los? Warum passiert mir das? Warum geht es mir eigentlich so schlecht? Woran liegt das? Und dann habe ich angefangen, ganz viel zu lesen tatsächlich. Wahnsinnig viel Sachbücher rund um mich herum, habe recherchiert, ganz viel über Mutterschaft gelesen, über Mental Load ganz viel gelesen. Und ja, das waren die ersten Schritte tatsächlich dann heraus.
Toll, ja. Also Mental Load, du sagst das Stichwort gerade, finde ich ein ganz entscheidender Punkt. Ich erlebe viele Frauen, also jetzt gerade in der zweiten Karrierehälfte tatsächlich, die genau vor dieser Frage stehen. Die sind vielleicht noch nicht im Burnout, aber so kurz davor, ist mein Eindruck oftmals, weil sie sich die Sinnfrage stellen und immer das Gefühl haben, so wie du es jetzt ja auch beschreibst, irgendwas stimmt hier nicht, aber ich weiß nicht was. Deswegen finde ich, ist gerade nicht nur, wir sind oft in der Beratung früher, also auch im Coaching, so auf die erste Karrierehälfte gekommen, so in Führung gehen, erste Karriereschritte machen. Was heißt Karriere eigentlich? Ich finde auch wichtig, auf diesen zweiten Karriere, also diesen zweiten Teil der Karriere zu gucken. Ne? Also wenn ich mit der Mutterschaft schon aus dem Gröbsten raus bin, in Anführungsstrichen, was denn jetzt? Ne? Und da ist das Mental Load, glaube ich, ein Game Changer.
Total. Und auch, dass die Kinder älter werden natürlich. Ne? Also ich glaube, da kommen da mehrere Aspekte zusammen. Also sich einmal klar werden, was Mental Load überhaupt bedeutet. Also was ist denn die Belastung, die ich habe? Wie ist die Aufteilung bei uns in der Familie? Wie funktioniert das eigentlich? Das ist das eine. Und natürlich hilft es dann irgendwann, wenn die Kinder älter werden und nicht mehr so eine 1-zu-1-Betreuung den ganzen Tag brauchen. Aber ich glaube, was für mich wirklich der Gamechanger war, ist Reflexion, ne? Sich damit auseinanderzusetzen. Was ist es denn eigentlich? Worum geht es denn hier eigentlich? Und das ist ja so oft, wenn wir die Dinge nicht benennen können, dann sehen wir sie auch nicht. Und ich finde es toll, dass es dieses Wort Mental Load jetzt eben gibt. Als ich diesen Burnout hatte, da gab es das noch nicht so richtig. Das fing erst gerade an. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir die Dinge benennen, sehen wir sie auch und können uns dann damit auseinandersetzen. Von daher finde ich es großartig, die ganze Diskussion darum, um Mutterschaft. Ich finde, da ist man heute echt viel, viel weiter und das begrüße ich sehr.
Wenn du mal aus deiner Praxis wirklich ganz konkret benennen würdest, also das eine ist ja dieses Verstehen. Ich erlebe das immer wieder, dass Menschen das schon auch benennen können. Ja, wo ist meine Mental Load? Wo spüre ich Verantwortung? Wo nehme ich sie mir auch und delegiere sie zu wenig, obwohl ich vielleicht sogar einen Partner, eine Partnerin hätte, wo ich delegieren könnte. Aber ich bleibe so in meiner Rolle verhaftet, häufig, weil die Verpflichtung von außen auch an mich herangetragen wird. Also Rabenmutter gibt es ja nur im Deutschen das Wort, ne? Und wir merken genau diese Verpflichtung von außen. Auch wenn sich das immer mehr verändert, trotzdem glaube ich, haben wir diese Rollenmodelle in Teilen noch und wir Frauen selber spüren die Verantwortung. Wo hast du denn losgelassen? Was war für dich auf einmal anders, als du es gesehen und benennen konntest?
Also der eine Teil ist natürlich die Auseinandersetzung in der Familie. Also wir haben tatsächlich innerhalb der Familie Dinge umstrukturiert, also Last von meinen Schultern genommen und auf andere Schultern umverteilt. So, also auch auf meinen Mann natürlich, ne? Also wir sind ganz doll in den Austausch gegangen, haben wahnsinnig viele Gespräche geführt über alle möglichen Details. Und ich glaube, auch das ist wichtig, ne? Nicht nur über das große Ganze zu reden und zu sagen, boah, ich bin so überlastet, sondern wirklich zu sagen, ja, was ist es denn im Detail, ne? Was ist es denn, was diese Belastung ausmacht, so? Und da, also es sind wahnsinnig viele Gespräche tatsächlich erfolgt. Und innerhalb dieser Gespräche habe ich dann für mich auch festgestellt, wo ich loslassen muss. Also wenn wir Besuch bekommen, ist es nicht meine Verantwortung, dass alle, ne, also was weiß ich, alle glücklich sind. Ich bin nicht verantwortlich für jedes kleinste bisschen. Auch da kann man das auf mehrere, ne, auf mehrere Schultern verteilen. Das nur so als ein Beispiel. Ich muss im Kindergarten keine Piratenmuffins backen. Ne? Es reicht völlig, irgendwie Kekse aus dem Supermarkt zu holen, wenn es nicht anders geht. Also da, also musste ich ganz viel lernen und in diesen Gesprächen hat aber auch mein Mann gelernt und gemeinsam haben wir uns da dann tatsächlich weiterentwickelt.
Toll. Das klingt wirklich, wirklich nach einer Erfolgsstory, weil das.
Ja, aber auch viel Arbeit, das möchte ich dazu echt sagen. Also es ist nicht, ich finde, im Nachhinein kann man sowas natürlich immer super sagen, ne, und kann sagen, ja, wir haben viel geredet und dann war alles toll. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Das waren echt schwierige Zeiten und auch harte Jahre, in denen wir versucht haben, uns zu verändern, unsere Partnerschaft, unser Rollenverständnis voneinander auch zu verändern. Da gehört echt eine ganze Menge dazu, so.
So, jetzt sind wir ja schon in der zweiten Hälfte, im zweiten Drittel von drei Dritteln. Also dieses mit den Kindern, Mental Load, als ja, die Möglichkeit, sich zu verändern und Last abzugeben, mehr Raum zu haben für sich selbst und für die eigene Persönlichkeit, die eigene Entwicklung, meine Stärken. Und das letzte Drittel, jetzt im Moment jedenfalls, so die Kinder sind groß, gehen langsam aus dem Haus. Meine sind ja also ein Ticken älter, aber dein Großer ist ja gleiches Alter wie meine Kleine sozusagen. Das gibt ja nochmal wirklich Freiraum. Und den hast du jetzt für dich genutzt. Wie kam es dazu, dass du dann gesagt hast, so jetzt will ich meinen Traum leben und Autorin sein?
Ja, also nachdem mir klar war, dass dieses Lückenfüllen keine Perspektive ist und dass das langfristig nicht funktioniert und dass ich diesen Raum brauche, habe ich gedacht, okay, dann ist vielleicht jetzt der Moment, wo ich wirklich mich mal frage, was war denn mein Lebenstraum? Was wollte ich denn immer schon mal? Und ich wollte immer, immer ja schon schreiben und ich wollte eigentlich auch immer Bücher schreiben. Und in meinen 20ern habe ich mich das nicht getraut. Da habe ich mich halt gefragt, worüber soll ich schreiben? Ich habe selbst noch nichts erlebt. Was soll das werden? Ich bewundere Autorinnen heutzutage, die das machen, die in ihren 20ern erfolgreich sind. Da hat mir das Selbstbewusstsein gefehlt. Und ich habe dann gedacht, okay, vielleicht ist jetzt der Moment, jetzt oder nie. Und ich habe dann echt all meinen Mut zusammengenommen und habe mich hingesetzt und habe ein Manuskript geschrieben und habe dann eine Literaturagentin gesucht. Also es ist so in Deutschland, ne, man braucht eigentlich immer Literaturagentinnen, weil die als Mittler zwischen den Verlagen und den Autorinnen stecken, ne? Die vermitteln dann wirklich die Manuskripte, die wissen, was in den Verlagen gesucht wird, was gebraucht wird. Und ich habe ein Manuskript geschrieben, habe damit dann tatsächlich eine Agentin gefunden, die gesagt hat, ja, das kann ich mir vorstellen. hat dieses Manuskript dann auf mehreren Verlagen vorgelegt und alle haben abgelehnt. Keiner wollte. Und das war echt hart. Also da habe ich ganz schön dran zu knabbern gehabt. Da habe ich dann jahrelang gar nicht geschrieben und habe mich verkrochen in meiner Trauer und habe gedacht, boah, war doch nicht das Richtige, hat nie funktioniert. Ne? Ich bin halt doch Journalistin und keine Autorin. Und ja, ich habe wirklich Monate gebraucht, um aus diesem Loch irgendwie rauszukommen und habe mir dann aber auch gedacht, nee, so funktioniert es einfach nicht. Ich habe jetzt die Möglichkeit, ich bleibe in diesem Loch und sage mir, gut, aus mir wird nie eine Autorin. Oder aber ich versuche durchzuhalten und versuche daran zu arbeiten und festzustellen, wie aus mir eine Autorin werden kann. Und ich habe dann wieder Kontakt aufgenommen zu meiner Agentin und dann habe ich gelesen, habe Workshops besucht, Seminare, habe mich weitergebildet und habe gedacht, okay, so, ich will es jetzt wirklich wissen und ich möchte verstehen, warum dieses erste Manuskript abgelehnt worden ist, warum das nichts geworden ist und warum ich und was ich jetzt vor allem besser machen kann oder was ich verändern muss. Ja, und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Ich habe dann ein neues Exposé entwickelt, habe so die ersten 20 Seiten wieder geschrieben und diese 20 Seiten hat meine Agentin dann wieder an die Verlage gebracht. Und interessanterweise, die Lektorin, die hatte vorher schon das erste, was ja nichts geworden ist, gelesen, erinnerte sich aber daran, hat gesagt, naja, ich habe ja gesehen, die kann was bis zu Ende bringen. Also 400 Seiten hat sie ja geschrieben, auch wenn es das damals nicht war. Und darum hat sie geglaubt, dass mit diesen 20 Seiten, die sie ja nur hatte und diesem Exposé, dass daraus was werden kann. Und die hat dann gesagt, okay, alles klar, wir machen das jetzt. Die Story ist gut und wir machen das. Und das war dann der Anfang. Und das toll. Für mich, also was für mich da mal ganz wichtig ist, ist, dass man durchhalten muss. Also man muss dranbleiben und es weiter versuchen.
Ja.
Versuchen, andere Wege zu gehen und trotzdem dran zu bleiben. Das ist oft schwer, ne? Aber wichtig. Aber
da sagst du was so Entscheidendes. Also mir geht gerade das Herz auf. Ich habe ja auch Bücher geschrieben, aber Fachbücher. Jetzt nicht Belletristik, sondern ja, das läuft ja ein bisschen anders. Da hast du ja keine Agentin, die du nutzen darfst. Oder da habe ich mich damals selber gekümmert und ähnliche Erfahrungen gemacht wie du. Also ich habe so ganz blauäugig mein Exposé eingereicht und kriegte auch nur Absagen und dachte, ja gut, ist klar, also hast das Handwerk ja nicht mal gelernt. Also ich kenne diese Sätze, die man sich dann auch sagt, sehr gut selbst. Und ich habe mir damals eine Liste gemacht mit Agenturen und auch Verlagen, bei denen ich gerne also vorstellig geworden wäre und habe von unten angefangen zu telefonieren damals, also so Akquise gemacht und habe mir immer aufgeschrieben, was nicht gut gelaufen ist und habe dann versucht, selber aus jedem Gespräch wieder zu lernen fürs nächste Mal, immer ein Stück besser, aber jede Absage war natürlich hart. Und es ist genauso, was du sagst, ne? Also da nicht aufzugeben und zu sagen, nee, es ist ein Versuch mehr wert gewesen, wie es nicht geklappt hat. Nächstes Mal neues Glück. Und irgendwann hat es ja geklappt, je höher, ne, das war es nachher auch Verlage, die ich sehr spannend fand. Aber dieses daraus lernen, mutig zu sein und sich nicht so abzuwerten, ist, glaube ich, ganz entscheidend. Das ist das, was du sagst.
Ja, es ist ganz entscheidend und ganz schwierig.
Das erste Buch war dann ja schon der Knaller, ne? Also ich habe es gelesen, ich fand es großartig. Wie bist du denn zu der Geschichte gekommen?
Ja, also es geht ja um eine Frau, die Panikattacken hat und die sich dann fragt, was eigentlich los ist in ihrem Leben und versucht herauszufinden, was es ist und was sie in ihrem Leben ändern soll. Und das
ruhig über den Titel, Katja, damit das auch nochmal gekauft wird hier.
Unbedingt. Die wundersame Reise der Bienen heißt das. Genau. Wie zum Teil in der Provence, zum Teil hier in Schleswig-Holstein. Und das ist natürlich schon, also es bin nicht ich. Also die Figur ist nicht ich, Anna ist nicht ich. Aber nichtsdestotrotz greift das ganze Themen auf, mit denen ich mich vorher natürlich auch auseinandergesetzt habe. Ne? Also mein Thema war Mental Load, Annas Thema sind die Panikattacken. Aber es ist genau das, die Frage danach, was will ich eigentlich im Leben? Was sind meine Lebensträume? Lebe ich die eigentlich noch? Habe ich die vergessen in dem Alltag, der immer so präsent ist? Wohin will ich eigentlich? Und das ist die Frage, die sich eigentlich durch die ersten, also durch die drei Bücher, diese Trilogie, die ich geschrieben habe, immer wieder durchzieht. Ne? Die Frage nach den Lebensträumen, wo sind sie? Wo bin ich dabei geblieben? Ist es wichtig, dass ich eine Zäsur halte, innehalte, um festzustellen, welchen Weg ich jetzt weitergehen will? Und das habe ich eben an diesen drei Büchern. Also im ersten war es Anna, ne? Die ist 34. Im zweiten bei Agnes geht. Agnes ist 40, da geht es um das Thema Mental Load. Und im dritten Buch jetzt Alice und das Blau des Wassers. Alice wird gerade 50. Und da geht es um das Thema, es geht um das Thema Wechseljahre natürlich auch. Aber es geht genau um diese Frage, ne? Was passiert nach der ersten Hälfte meines Lebens? Die Kinder sind jetzt aus dem Haus und wo bin ich eigentlich geblieben? Wohin möchte ich denn noch gehen? Mir stehen ja noch ganz viele Jahre zur Verfügung. Und was möchte ich mit denen eigentlich anfangen? Also das war schon das große Thema jetzt für diese drei Bücher tatsächlich.
Und was ich habe alle drei gelesen und jedes Mal begeistert eingetaucht, weil du es ja schaffst, wirklich wunderbar die Landschaften, die jedes Mal unterschiedlich sind, zu beschreiben. Damit merkt man auch, also einmal bist du ja so richtig diesen Elbwanderweg da abgewandert und bis ins kleinste Detail kannst du das wunderbar beschreiben. In der Provence bist du auch gereist, um das zu beschreiben. Und jetzt hast du mir verraten, dass du auch in deinem letzten Buch in Südengland auch dort, nee, entschuldige, nicht Südengland.
Guernsey war's.
Nach Guernsey war es auch gereist, bis hat mich schon Lust gemacht, da muss ich auch unbedingt noch mal hin. Und was ja allen drei Protagonistinnen gleich ist, ist genau wie du sagst, diese Zäsur, dieses Innehalten. Und das hast du ja auch aus eigener Erfahrung gelernt, dass das gut tut, wenn man selbst in der Krise ist, ne?
Ja, absolut. Und ich finde, das ist natürlich auch das, was es so schwer macht, ne? Wir setzen uns ja nicht an irgendeinem Dienstagabend hin und sagen, so, ich setze mich jetzt mal hin, betreibe Zäsur und rekapituliere mein ganzes Leben. Das machen wir ja nicht, sondern meist braucht es irgendeinen Einschnitt, irgendein Ereignis, das uns auf diese Spur bringt, ne? Und eben bei mir waren es eben diese Panikattacken bei Agnes der Mental Load und dann im dritten bei Alice die Trennung von ihrem Mann. Meist ist es so, dass man so ein großes Ereignis braucht, weil sonst kommt man nicht dahin, sich zu hinterfragen. Und ich wünsche mir tatsächlich sehr, dass diese Bücher vielleicht so einen Anreiz bieten können für andere, für Lesende, dass sie sich denken, boah, vielleicht nehme ich mir doch mal diesen Dienstagabend, mach noch nicht die ganz große Zäsur, aber setz mich trotzdem mal hin und überlege, bin ich eigentlich glücklich? Ist das, wo ich bin, wirklich das, wo ich sein will? Und wenn die Frage, also wenn die Antwort auf diese Frage Nein lautet, sich dann zu überlegen, okay, was müsste ich denn ändern? Kurzfristig, mittelfristig, langfristig, es können Kleinigkeiten sein oder eben ganz große Dinge. Aber dass man nie aufhört, sich mit sich selbst da, also so ein Frage-Antwort-Spiel zu spielen.
Nun ist es ja manchmal, aus meiner Erfahrung zumindest, gerade wenn man vielleicht auch gut ausgebildet ist, so wie du ja als Journalistin, man kennt diese Fragen und man kennt seine eigenen Antworten und irgendwann schwebt man so im eigenen Saft. Also so dieses, ich stelle mir die Fragen und ich komme immer wieder auf dieselbe Antwort, die mir aber nicht aus diesem Schlamassel raushilft. Und ich weiß, dass du ja, auch dir einen Rahmen entsprechend geschaffen hast. Was hat dir denn noch geholfen, zusätzlich zu dieser Reflexion, diesem Innehalten persönlich?
Also ich glaube, generell hilft natürlich im Coaching in diesem Fall. Sowas würde sicherlich wahnsinnig helfen. Ich habe tatsächlich auch eine Therapie gemacht. Das hat mir geholfen, aus dieser Situation wieder herauszukommen. Ansonsten, naja, hilft tatsächlich ein Umfeld sich zu schaffen an Freundinnen, an Menschen, die da sind, mit denen man sich austauschen kann, mit denen man ins Gespräch kommen kann, mit denen man eben auch über diese Dinge redet, ne? Nicht nur über die alltäglichen, dafür braucht man auch ganz dringend Menschen, aber eben auch über diese etwas tieferen Dinge, die schwerwiegenderen, dass man da in so einen Austausch geht und davon profitiert, was andere einem sagen können, andere Frauen in meinem Leben, ne? Dass wir eine Gemeinschaft bilden und uns untereinander unterstützen, uns empowern, das finde ich tatsächlich sehr, sehr hilfreich.
Ja, darauf wollte ich tatsächlich hinaus, weil das ist etwas, was ich in deinem letzten, also in deinem dritten Buch jetzt
Ja.
exzellent fand. Die Kraft der Frauen und der gegenseitigen Unterstützung, egal welchen Alters, sich da zusammenzufinden und also eigene Erfahrungen, Lebenserfahrungen zu teilen und sich wirklich im besten Sinne zu unterstützen. Davon lebt dieses Buch ja auch. Und ich weiß, im privaten Kontext machst du das auch. Du umgibst dich ja mit einem tollen Netzwerk auch von Frauen. Da gibt es ja sehr viel, viel Input ja auch selber. Ich weiß, dass ihr mal eine Zeit lang auch Woll gemacht habt, also Working Out Loud, finde ich ein also ein tolles Tool, um
Ja, ich kenne sie.
weiterzuentwickeln, gegenseitig zu unterstützen. Und ja, das ist eben auch Teil deines dritten Buches. Magst du da noch kurz einen Einblick zu geben, was du da aufgebaut hast, so im Sinne von Empowerment?
Zu dieser Freundinnenschaft meinst du? Also diese Woll-Gruppe, das war wirklich ganz toll. Wir waren zu viert. Jeder hatte einen, also auf privater Ebene tatsächlich, gar nicht auf beruflicher Ebene. Jeder hatte ein privates Anliegen, an dem wir über 12 Wochen ja mit diesem Working Out Loud Tool gearbeitet haben. Und das fand ich wahnsinnig unterstützend. Also ich fand das Tool an sich total toll. Wir haben uns auf eine ganz neue Art und Weise nochmal, wir kannten und waren halt befreundet, ne? Also wirklich auf ganz privater Ebene, haben uns dadurch aber nochmal ganz anders kennengelernt. Und jede von uns ist ihrem Ziel, das wir uns ja gesteckt haben mit diesem Tool, sehr viel näher gekommen. Und wir waren alle vier damit wahnsinnig erfolgreich. Also das, finde ich, war als Basis für alles, was danach gekommen ist, ganz toll. Und auf beruflicher Ebene hat es mir danach tatsächlich auch sehr geholfen, mich zu vernetzen mit anderen Autorinnen. Ich habe jetzt so eine Mastermind-Gruppe. Wir treffen uns einmal im Monat, tauschen uns aus. Denn gerade als Autorin, man sitzt halt zu Hause vor seinem PC. Das ist ja eine sehr einsame Geschichte. Und gerade da ist es total wichtig, dass man sich vernetzt und austauscht und wir reden über wirklich alles, was die Buchbranche so hergeben kann, über persönliche Dinge, ganz allgemeine, irgendwelche Neuerungen. Das ist unglaublich hilfreich. Und jetzt über die Jahre habe ich da wirklich ein ganz tolles Netzwerk aufgebaut, das ich überhaupt nicht missen möchte. Das ist das, was mich hält und mich unterstützt. Und das finde ich wahnsinnig wichtig.
Schön. Und das zeigt sich auch in deinem dritten Buch, ne? Da ist ja auch auf Guernsey ein Frauennetzwerk, das ich finde, die, ich glaube, haben so die Midsommerwende feiern die gemeinsam in einem Ritual. Das beschreibst du ganz schön. Also es ist wirklich sehr lesenswert. Und ich weiß, dass du dein viertes Buch jetzt auch schon fertig hast. Das kommt bald auf den Markt. Oder vielleicht, wenn der Podcast online ist, ist es schon auf dem Markt. Darfst du schon den Titel verraten?
Ja, das darf ich schon. Es das heißt Das Flüstern der Marsch. Es kommt am 5. September, es erscheint es. Und es geht um die Marsch westlich von Hamburg. Also das wusste ich ziemlich am Anfang, dass ich darüber gerne schreiben will. Also wir wohnen ja hier direkt am Anfang der Marsch. Und für mich ist die Marsch ganz wichtig, weil immer, wenn ich nicht weiterkomme, ne, meine Gedanken feststecken und ich in Bewegung geraten muss und meine Gedanken auch, dann fahre ich in die Marsch und gehe eine Runde spazieren. Also mir selbst bedeutet das einfach auch ganz viel. Und mir war klar, ich wollte gerne über diese Marsch schreiben. Und es ist eine Familiengeschichte. Und es geht um das Thema transgenerationale Traumata, also wie es ist, wenn man ne, Trauma, die in der Familie existieren, die weitergegeben werden an die nächste oder sogar übernächste Generation, ohne dass jemand davon weiß. Also nicht verbal, sondern tatsächlich über Handlungen, über Genetik, ganz unterschiedlich. Das heißt, alle leiden auf die eine oder andere Art und Weise darunter, aber niemand weiß tatsächlich etwas von diesem Trauma. Und genau darum geht es in dieser Geschichte.
Das werde ich auf jeden Fall lesen. Das ist
unbedingt
hochspannend. Ja, ganz, ganz vielen Dank für all diese Einblicke. Wenn du, das ist etwas, was mich persönlich gerade umtreibt, weil wir gerade dabei sind, machen ja viel zum Thema Female Empowerment und wollen uns jetzt genau mit der zweiten Karrierehälfte beschäftigen. Also setzen jetzt ein Jahresprogramm gerade auf für Frauen in der zweiten Karrierehälfte. Was sind denn so, wenn man auf den Punkt gebracht, so deine Empfehlungen, um wirklich das gut zu gestalten? Also du hast ja schon gesagt, nämlich Weiterentwicklung, Reflexion, sich mit anderen umgeben, von anderen und mit anderen zu lernen. Gibt es da noch darüber hinaus noch was ich vielleicht überhört habe jetzt gerade?
Also ich glaube, Mut ist ganz wichtig, ne? Also den Mut in sich selbst zu finden. Ich glaube, dass das eigentlich das Schwierigste ist, ne? Gerade für uns Frauen, die wir, also gerade in dieser zweiten Lebenshälfte jetzt, ne? Wir sind ja alle oft nicht damit erzogen worden, dass wir alle vor Selbstbewusstsein strotzen, sondern ganz im Gegenteil, wir nehmen uns eher zurück, sind immer nett und lieb und brav. Und sich davon so ein bisschen zu befreien und den Mut in sich zu finden, zu sagen, ich möchte Raum einnehmen und ich darf das. Das finde ich tatsächlich ganz wichtig, auch wenn es wahnsinnig schwierig ist und ein Prozess, in dem ich mich auch befinde und den ich mit Sicherheit nicht abgeschlossen habe. Aber ich finde das tatsächlich ganz, ganz wichtig, sich den Mut zu nehmen, Raum einzunehmen, auf welche Art auch immer.
Das ist ein schönes Schlusswort, Katja. Und da kann man ganz viel Mut schöpfen aus deinen wirklich, finde ich, sehr inspirierten Büchern. Mit einem tollen Plot, toller Umgebung, wunderbar inszenierten Charakteren. Also mir hat es gefallen. Ich freue mich sehr auf dein viertes Buch.
Vielen Dank.
Und sage dir ganz herzlichen Dank, dass du Gast heute bei mir warst.
Vielen herzlichen Dank. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Sehr schön, dass ich dabei sein durfte.
Schön, dass du dabei gewesen bist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann teile es sehr gerne. Und denk dran, wieder neue Gesprächspartner gibt es in der nächsten Sendung. Und wenn du mehr über Karrieregestaltung, über Impulse für deinen Lebensweg wissen möchtest, dann schau doch mal auf unsere Homepage unter www.mahlstedt-tcc.de Infothek findest du Webinare, weitere kostenfreie Impulse, unser Newsletter, um am Ball zu bleiben, damit ja, du bei deiner Karriere Selbstgestalter, Gestalterin bleibst. Viel Erfolg dabei. Deine Anja Mahlstedt.